nach Matthäus und Johannes. Jesus sprach: So nun sollt ihr beten. Vater unser in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Ein jeder, der den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und bei Johannes im 4. und 5. Kapitel, Jesus sagte zu ihnen, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich ausgeschickt hat. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christenbrüder und Schwestern. Die dritte Bitte, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden, steht bei Matthäus. Allein Lukas kennt sie nicht. Wir fragen uns, wie es möglich ist, und können keine Antwort darauf geben. Möglicherweise hat Matthäus später aus einem anderen Zusammenhang, in dem Jesus diese Bitte sprach, sie hier hingesetzt. Denn wir sollten wissen, dass im Matthäus-Evangelium sehr viel vom Willen Gottes die Rede ist, als der wesentlichen Bedingung des Zutritts zum Reiche Gottes. Während die anderen, Markus und Lukas, die beiden anderen Synoptiker, nicht so oft vom Willen Gottes reden. Oft wird diese Bitte mit einem Unterton demütiger Unterwerfung unter den Willen Gottes gesprochen. So wie die Österreicher sagen, da kann man halt nichts machen. Diesen Irrtum beging schon um 200 der Kirchenschriftsteller Tertullian, wenn er schreibt, mit diesen Worten ermahnen wir uns selbst zur Geduld. Manchmal unterlegt man dieser Bitte auch den Wunsch, der Wille Gottes möge von uns erfüllt werden. Aber die richtige Deutung, Sie ahnen es schon, wäre die, bei der ersten und zweiten Bitte haben wir es gehört, dass Gott selbst seinen Willen durchsetzen möge. Auch das Heidentum kannte Gebete der Hingabe an den Willen Gottes. Sokrates soll angesichts seines Todes gesagt haben, Platon berichtet das im Kriton, wenn es den Göttern gefällt, geschehe es so. Und ein Grundsatz Senecas, des Weisen, lautete, möchte den Menschen gefallen, was Gott gefällt. Und ein anderer stoischer Weise, Epiktet, sagte, was Gott will, halte ich für besser, als was ich selbst will. Auch das Alte Testament kannte solche Gebete. Als Samuel dem Heli den Ruf Gottes mitteilt, da antwortet Heli, es ist Jahwe, er tue, was ihm gut scheint. Und der blinde Tobias betet, nun Herr, tu an mir, was dir gefällt. Verfüge, dass mein Geist hinweggenommen werde. In diese Reihe gehört auch das Gebet Jesu im Garten Gethsemane, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es ist die Klage Jesu, der ja ein wahrer Mensch war, im Angesicht des Todes. Nur durch die Hingabe an Gottes Willen überwindet Jesus die Furcht vor dem Sterben. Die Formeln, die wir kennen und wahrscheinlich häufiger selber beten, so Gott will, wenn es Gott gefällt, gehören in den gleichen Zusammenhang. Der Mensch denkt, der Gott lenkt, Sprichwort, das wir kennen, seine Entscheidungen vertrauensvoll Gott überlassen, weil er letztens ja immer, obwohl wir es nicht immer einsehen, das Beste für seine Kinder will. Aber das Alte Testament sieht den Willen Gottes nicht nur von dieser Seite her. Mehr ist im Alten Testament bekannt, die Vorstellung eines eigenständigen Willens Gottes. Der Geist Gottes lehrt die Frommen des Alten Testamentes, aus dem Gesetz den Willen Gottes herauszulesen. Und er gibt ihnen die Kraft, den Willen Gottes, seinen Willen zu erfüllen. So singt der Psalmist im Psalm 143, lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist ja mein Gott. Dein guter Geist geleite mich auf ebenem Pfad. Aber häufig steht dem guten Willen Gottes der böse Wille des Menschen gegenüber. Und die Geschichte der Menschheit, auch die Geschichte, die Heilsgeschichte Israels, ist eigentlich ein dauerndes Zeugnis dafür, wie der Mensch dem Willen Gottes widerstreitet. Der Fürst dieser Welt hat Macht, und seine Macht wird erst gebrochen mit dem Kommen Jesu, mit seiner Inkarnation, seiner Menschwerdung, seinem Tode und seiner Verherrlichung. Denn er kommt ja, um den Willen Gottes weiter seinem Ziele zuzuführen. Denn mit dem Kommen Jesu, wir müssen das immer wiederholen, damit wir es nicht vergessen, hat ja die Endzeit, die letzte Zeit der Geschichte begonnen. Und die Tatsache, dass auch heute noch der böse Wille der Menschen bisweilen und häufig triumphiert über den Willen Gottes, sollte uns nicht hindern, von diesem Kommen Christi und der Gewalt seines Einbruches in diese Weltzeit Kenntnis zu nehmen, denn die Macht des Fürsten der Finsternis ist gebrochen, auch wenn es bisweilen so aussieht, als ob er triumphierte. Ein Gedanke, der uns heute am ersten Tag der Woche der Brüderlichkeit besonders kommt. Das Neue Testament, für es ist der Wille Gottes von eschatologischer, von endzeitlicher Bedeutung. Der Wille Gottes will die Verwirklichung seiner Herrschaft. Und alle zwischenmenschlichen Beziehungen stehen seit dem Kommen Jesu in einem anderen Lichte. Sie werden relativ. Bei Matthäus 12,49 lesen wir, als die Mutter Jesu und seine Brüder kommen, um ihn, den sie für irrsinnig hielten, nach Hause zu holen in die Großfamilie, dass Jesus sagt, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand über seine Jünger aus und sagte, siehe meine Mutter und meine Brüder, denn jeder, der den Willen meines Vaters in den Himmeln tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Selbst die leibliche Beziehung zu seiner Mutter und zu seinen Halbbrüdern stellt er beiseite, um zu sagen, das ist unwesentlich vor Gott in dieser Zwischenzeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen des Herrn. Das Wesentliche ist die Verwirklichung des Willens Gottes. Diejenigen, die es tun, sind dann so wie Mutter und Bruder und Schwester. Und Matthäus 18,3, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht eingehen in das Reich der Himmel. So ist es nicht der Wille meines Vaters in den Himmeln, dass eines von diesen Kleinen verloren gehe. Das Evangelium des Johannes hebt diese eschatologisch endzeitliche Sicht des Willens Gottes besonders hervor, wie wir es eben hörten. Meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Ich kann nichts aus mir tun, sagt Jesus, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. In der Sicht des Neuen Testamentes geht alle Initiative von Gott aus. Gott will seinen Heilswillen vollendet seinem Ziele entgegenführen. Denn es heißt ja im Vater unser nicht, dein Wille werde getan, sondern dein Wille geschehe. Gleichsam wie ein von uns vollkommen unabhängiges Ereignis. Diese Deutung stimmt, und Sie merken es schon, mit dem Inhalt der beiden ersten Bitten. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme überein, und sie wird schließlich bestätigt durch den zweiten Satz, wie im Himmel, also auch auf Erden. Auch darin zeigt sich, dass es nicht ein Gebet der Hingabe an den Willen Gottes primär ist, sondern dass wir es mit einem Gebet zu tun haben, in dem Gott allein der Initiator und der Vollender ist. Gott, der seinen Heilswillen schon bei der Menschwerdung und beim Tode seines Sohnes offenbart hat, möge diesen seinen Willen seiner endgültigen Vollendung entgegenführen. Das ist der eigentliche Inhalt dieser Bitte. Auch diese Bitte verlangt wieder, wie die beiden anderen, von dem Jünger, der Jesus folgen will, dass er nach dem Willen Gottes lebe. Und zwar nicht nur so, dass er das Sittengesetz erfülle, sondern so, dass er den Willen Gottes tue, wie er ihm in der Sicht des Reiches Gottes entgegentritt. Nach dem Willen Gottes sollen wir nicht nur brave Leute sein oder treue Staatsbürger oder solche, die nicht mit der Polizei in Konflikt geraten oder solche, die ein anständiges Leben führen, wobei man das anständig meist noch verkürzt auf den geschlechtlichen Bereich, sondern solche, die mit allen Kräften, die Gott ihnen gegeben hat, den leiblichen und den geistigen und den seelischen, an der Verwirklichung des Reiches Gottes wirken. So hört man schon mal von Katholiken, die nicht mehr die Verbindung mit dem sakramentalen Christus und dem Wort des Herrn suchen, dass sie sich entschuldigen und sagen, wir sind doch anständige Menschen, was wollen Sie denn auch mehr von dem Glauben und von dem Inhalt des Betens Jesu? Ist Ihnen nichts mehr bekannt, vielleicht manchmal durch die Schuld derer, die es Ihnen nicht genügend im Religionsunterricht und auf der Kanzel verkündet haben? Der Wille Gottes geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden, beten wir. Gott ist der Herr des Himmels und der Erde, und wir lesen bei Matthäus 11,25. In jener Zeit hub Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du diese Dinge vor den Weisen und Klugen verborgen, sie den Kleinen aber offenbar gemacht hast. Wenn das Ende der Zeiten kommt, wird die Gewalt im Himmel und auf Erden dem auferstandenen Christus übertragen, so wie er selber Matthäus 28,18 sagt, mir ist alle Vollmacht gegeben, im Himmel wie auf Erden. Man kann also, wie manche Bibelerklärer getan haben, in dieser Bitte ein Gebet sehen, Gott möge seinen Willen im Himmel und auf Erden verwirklichen. Aber der Vergleich im Himmel wie auf Erden lässt auch jene Erklärung zu, dass der Wille Gottes, der bereits im Himmel verwirklicht ist, auch auf Erden verwirklicht werde. Zeitlich steht das erste Buch der Makkabäer dem Evangelium am nächsten und wir lesen dort 3,60, doch wie es des Himmels Wille es ist, so soll es geschehen. Oder im Psalm 103, im Himmel hat Jahwe seinen Thron errichtet und sein Königtum beherrscht das All. Preiset Jahwe alle seine Engel, ihr Helden an Kraft, die ihr seine Worte vollstreckt. Preiset Jahwe all seine Heere, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen vollbringt. In der dritten Vaterunser-Bitte, um es zu wiederholen, beten die Christen, Gott möge seinen Heilswillen zur Vollendung bringen. Er möge jede feindliche, widergöttliche Macht fernhalten, damit die Erde, die noch zum Herrschaftsbereich des Fürsten dieser Welt gehört, zum Himmel werde, damit der Himmel auf die Erde komme. So wie es, um es noch einmal zu sagen, die frühen Christen beteten aramäisch Maranatha, zu Deutsch Herr, komme bald oder der Herr kommt bald. Und nun die ernste Frage meiner andächtigen Christen. Beten die Christen wirklich so, in diesem Geiste, oder beten sie das Vaterunser, wie es Louis Evelli in seinem Buch Neuer Wein in neue Schläuche schreibt. Vater unser, bleibe im Himmel. Komme nicht, um dich in meine Angelegenheiten einzumischen. Schreite nicht ein. Wenn ich die Richtung einhalte, wird alles gut gehen. Aber ich habe Angst, wenn du die Leitung übernimmst. Ich weiß genau, dass du dahin gehst, wohin ich nicht gehen will. Vater unser, bleibe im Himmel. Geheiligt werde mein Name, anerkannt, gegrüßt, geehrt. Anerkannt werde ein wenig das Gute, das bei uns geschieht. Ausbreiten möge es sich das Gute. Mein Reich komme. Mein Einfluss weite sich aus. Wachsen soll die Zahl meiner Freunde und anhäufen mögen sich meine Güter. Und vor allem soll mein Wille geschehen. Das klingt bitter und ist voller Ironie. Und niemand wird so beten. Aber ob wir unbewusst und unterbewusst nicht doch bisweilen solches in das Vaterunser hineinlegen, uns in Wirklichkeit distanzieren von Gott und seinem Willen und vom Geiste Jesu und egozentrisch und egoistisch nur an uns denken, dann mag das keine Blasphemie sein, aber müssen wir nicht immer wieder unseren Menschen, der ja dieser Welt angehört, überprüfen, ob er sich nicht vom Geist dieser Welt lenken lässt und nicht mehr vom Geiste Gottes. Über den Willen Gottes verfügen, sich anmaßen, ihn erkannt zu haben und dann den eigenen Willen als den Willen Gottes ausgeben. Verhältnis Eltern und Kinder. Wie drapieren manchmal die Eltern ihren eigenen, sehr egoistischen Willen mit dem Willen Gottes und fordern vom Kind Dinge, die letztlich nicht der Wille Gottes sind. Vor uns steht das grausame Gott will es der Kreuzzüge, wie auch ein St. Bernhard im Kölner Dom es gepredigt hat. Gott will nicht den Tod der Menschen. Gott will nicht den Krieg. Gott will nicht, dass der Glaube mit dem Schwert verbreitet wird, auch wenn so und so viele Päpste und Bischöfe und Heilige das als den Willen Gottes irrtümlicherweise verkündet haben. Gott will es, Inquisition. Gott will es, Hexenprozesse. Gott will es, Religionskriege. Gott will es, heute am ersten Tag der Woche der Brüderlichkeit, Judenpogrome, denn vor Auschwitz stehen Hunderttausende von Juden, die im Namen des Willens Gottes vermeintlich die Kirche, die ihn sich angeeignet hat, gemordet und geschändet worden sind. Der Wille Gottes auch, etwa um ein Thema dazu zu nehmen in der Theologenerziehung. Kennzeichen der Berufung ist es, die möglichste Servilität, Kadavergehorsam, Duckmäusertum, Radfahrertum, Heuchelei, Unwahrhaftigkeit, falsche verkrampfte Aszese. Wie oft ist in der Zeit seit dem Tridentinum, seit der Ordnung der Theologenerziehung das alles als der Wille Gottes ausgegeben worden. Konviktserziehung, Seminarerziehung, in der die Hausordnung der Wille Gottes war, in der angeblich in all diesen Kleinigkeiten, die natürlich sein müssen, der Wille Gottes gesehen wurde. Und in Wirklichkeit war dieser Wille Gottes bisweilen nur die konfuse Meinung eines weltfremden Konviktsdirektors oder Seminarregens, der seine Vorstellung vom kirchlichen Amtsträger als die Idee Gottes, als den Willen Gottes ansah. Dass ich keine Märchen erzähle, dafür das Rundschreiben der römischen Kongregation für Seminare und Universitätsstudien vom 5. Juni 1959. 7 Jahre, noch nicht alt. Es heißt dort, für alle Institute muss deshalb der Grundsatz gelten, dass die Hausordnung den Willen Gottes darstellt und deswegen als notwendiges Mittel zur Erziehung des Priesters verpflichtend ist. Dass auf diese Weise der heilige Wille Gottes missbraucht wird, um zu einem blinden Gehorsam zu schulen, um Funktionäre heranzubilden, die sich unter Umständen in nichts von solchen, die in preußischen Kadettenanstalten groß geworden sind, unterscheidet, wird wohl den Verantwortlichen anscheinend nicht bewusst. So kann man verstehen, dass aus solcher Erfahrung ein Student heute über seine Konvikts- und Seminarzeit sagen konnte, jeder Unsinn wurde übernatürlich begründet. Hier sollten wir uns auch die Frage vorlegen, meine andächtigen Christen, wenn die Theologenberufe und die Priesterberufe zurückgegangen sind, ob nicht auch hier für die jungen, denkenden, vitalen, geraden Menschen ein Anlass ist, Nein zu sagen, weil sie erkennen, das kann nie und nimmer der Wille Gottes sein, und diesem werde ich mich darum auch nicht unterstellen können und muss dann eben meine Berufung, von der ich glaube, dass ich sie besitze, auf andere Weise zum Tragen bringen. Im Übrigen hat ja die Sendung des dritten Programms im WDR am 12. Februar über diese Dinge genügend Auskunft gegeben. Und der, der diese Laufbahn durchlaufen hat, kann leider nur sagen, das meiste von dem stimmt. Vielleicht wird die Sendung am 5. April, in der die Antworten von Priestern auf eine Umfrage ausgewertet werden, noch mehr das Bild klären. Ich komme zum Schluss. Wie im Himmel, also auch auf Erden. Diese letzten Worte der dritten Bitte sind zugleich der Übergang zu den irdischen Dingen, von denen Jesus dann spricht. Bisher war der Blick auf Gott gerichtet, auf sein Reich, auf seinen Namen, auf seinen Willen. Jetzt steigt das Vaterunser hinab zu den Bezirken der menschlichen Not und spricht vom Brot, von der Schuld, von der Vergebung und von dem Bösen. Jesus aber hat dem, der zuerst das Reich Gottes wirklich sucht, versprochen, dass ihm alles andere dazugegeben werde. Nachdem wir uns, meine andächtigen Christen, an diesen Sonntagen bereitet haben, zuallererst Gottes Namen, sein Reich und seinen wirklichen heiligen Willen ganz ernst zu nehmen und unsere Sorge primär ihnen allein zuzuwenden, dürfen wir jetzt auch getrost um das andere bitten, um das tägliche Brot für alle, um Vergebung unserer Schuld, um den Beistand Gottes in den Versuchungen und Anfechtungen und schließlich um die Erlösung von dem Bösen. Um dann, nachdem wir das betrachtet haben, an den beiden nächsten Sonntagen wieder zu ihm zurückzukehren, mit dem Lobpreis, mit dem das Vaterunser zu schließen wäre, auch in unserer Kirche hoffentlich. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.